DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Material. Wenn Material ein Begriff ist, ist dieser sehr schnell schwieriges Programm. Aber ohne Material gibt es keine analoge Architektur. Und wohin führt uns die Debatte über Material heute? Zur Renaissance alter, traditioneller Materialien im neuen Gewand oder zu innovativen Hightech-Kompositen, die unsere Welt vielleicht nachhaltiger machen? Oder geht es beim Einsatz von Materialien weniger darum, sie der Aufgabe anzupassen, als vielmehr darum, das passende, eben angemessene Baumaterial für die Aufgabe zu wählen? Um diesen sicher auch für Sie, liebe ZuhörerInnen, spannenden Fragen auf den Grund zu gehen, machen wir im April ein ganzes Heft zu diesem Thema und sind heute in Berlin zwischen Wasser- und Bahntrasse bei AFF-Architekten zu Besuch. Die haben unsere Heftpartnerschaft-Anfrage für die Materialausgabe der DBZ gerne angenommen. Vor uns sitzen zwei der mehreren PartnerInnen, Ulrike Dix und Martin Fröhlich. Vielen Dank, dass wir uns heute hier in eurem Büro unterhalten dürfen.
Danke fürs Vorbeikommen.
Das DBZ-Team heute sind Amina Gisu und Benedikt Kraft. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Also uns selber.
Das Büro.
Stelle ich mir nicht vor, stellen wir das Büro vor, weil ihr ja hier im Büro seid. Wir sehen uns immer als, wie heißt das, Entwurfskollektiv. Wir sind hier 35 Mitarbeiter, Praktikanten, Leute mit Handwerksausbildung, Leute, die gerne ein Computerprogramm zeichnen, die auch gerne mal Material in die Hand nehmen, in einer alten Industriehalle im Gebäude, das wir sehr schätzen, was wir auch selber umgebaut haben und selber auch weiterbauen. Wir sind geführt vom Berliner Büro mit 4 Partnern, Partnerinnen, aber stellen uns auch breiter auf, sind mittlerweile 9 Assoziierte, die sich monatlich treffen und immer gucken, wie wir das Büro weiterführen und weiterleiten. Wir haben eine kleine Dependance in der Schweiz, wo wir versuchen, auch um den Alpenraum für uns zu entdecken, weil er geografisch interessant ist. So arbeiten wir täglich hier von früh um 8 bis abends um 7 an guter Architektur.
Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Okay. Die will jetzt bestimmt sagen, dass wir manchmal auch am Wochenende hier sind, aber das braucht man ja bei Architekturbüros nicht im Detail.
Genau, außerdem wäre da schon ein Werbeblock.
Ich meinte schon vorhin, wir hatten das Thema Material für die April-Ausgabe und hatten es wirklich nicht leicht. Wir haben uns das Thema Angemessenheit und Material ausgewählt und das Wort Angemessenheit ist ein schwieriger Begriff, denn der unterliegt ja subjektiver Wahrnehmung. Vielleicht haben wir alle ein unterschiedliches Verständnis von Angemessenheit. Vielleicht könnt ihr uns helfen, darauf eine Antwort zu finden. Was heißt es für euch in eurer Arbeit Materialangemessenheit?
Na, es ist interessant, dass wenn man über das Wort Material redet, dass man dann erstmal denkt, dass es nicht leicht ist, da über Architektur zu reden. Also ich glaube, vielerlei andere Kontexte wären wahrscheinlich schwieriger, aber ich verstehe total diesen Interpretationsspielraum, den ihr jetzt hier auch hinterfragt mit dem Bild der Angemessenheit. Ich glaube, von unserer Seite kann man eigentlich nur sagen, dass ein Material im Zusammenhang mit der Konstruktion und der vielleicht auch der Grundidee des Einsatzes einfach so eine Schlüssigkeit entwickeln muss und dann ist das Material angemessen. Ich würde das jetzt gar nicht auf den Urtypus des Materials selber legen, sondern ich würde sagen, die Angemessenheit besteht auch bei einem extrem exklusiven Material, die besteht vielleicht auch bei einem extrem unexklusiven Material. Es ist im Prinzip der Schulterschluss vielleicht des einfachen Materials mit der sauberen Konstruktion, mit der schlüssigen Fügung. So würde ich von einer Art von, oder würden wir in dem Sinne von einer Angemessenheit sprechen. Ja? Also immer im Schulterschluss mit dem Einsatzzweck.
Ich stelle die Rückfrage an euch, weil ihr das Thema zum Heftmaterial macht.
Oh, das ist übrigens nicht erlaubt.
Meint ihr das eigentlich bildungssprachlich oder philosophisch?
Wir meinten das natürlich bildungssprachlich. Was mich jetzt hier insgesamt selber jetzt auch gerade überrascht, ist, dass wir so ausführlich darüber sprechen müssen, was dann die Angemessenheit ist. Haben wir das eigentlich verlernt? Also warum wird es so theoretisiert? Angemessenheit ist ja ein ganz wichtiger Begriff in der Architektur, aber wahrscheinlich noch gar nicht so lange.
Ja, ich glaube halt einfach, das Material heutzutage und sagen wir mal so nach Beginn so der 50er Jahre Wiederaufbau Europa nach den schrecklichen Folgen und fortschrittlicher Industrialisierung, wir natürlich so eine, sag ich mal, Entlokalisierung viel stärker erfahren haben und das Material heutzutage genauso in diesen Prozessen zusammenhängt, daherkommt und wir mittlerweile gar keine Übersicht mehr haben, wo welches Material herkommt, was ist es eigentlich. Und früher ist der Zimmermann in den Wald gegangen, hat einen Baum geschlagen und das Haus gebaut. Und das sind so verträumte Bilder, denen wir auch hinterherjagen manchmal. Aber wir leben in einer ganz anderen Zeit. Also, und mittlerweile sind wir als Architekten gar nicht mehr nur dabei, uns um Form und Gebäude zu kümmern, sondern das war so die Zeit eigentlich, so nach dem Wiederaufbau, wo viel verstärkt im Grunde Architektur so gemacht wurde, sondern heute geht es auch wirklich an diesen Fragestellungen, die an uns herangetragen wurden. Was für Material verwendet ihr? Wo kommt das her? Ist das zertifiziert? Und Material ist politisch auf einmal geworden. Auch Materialien wären politisch, die früher nie politisch waren.
Zum Beispiel?
Na, früher war zum Beispiel Travertin. Wenn ich aus Travertin was gebaut hätte in 30er Jahren und 40er Jahren, dann war ich gleich irgendwie, da war das Material determiniert, in Deutschland zumindest. In anderen Ländern waren es andere. Und da war eine Zeit lang, konnte man das nicht nehmen oder an den Punkten.
Heute Mahagoni.
Es waren Zeiten, ich glaube, als wir alle studiert haben, da hatte jeder ein Mahagoni-Brett zu Hause, weil die gab es halt irgendwie über bei Lidl und sonst wo, Woolworths. Und so ist Material auf einmal politisch. Wo kommt es her? Welche Ressourcen verbraucht es? Und das ist eine neue Herausforderung, glaube ich, auch an jedem Planungsprozess. Ist ein bisschen lustig, die Ironie des Schicksals ist im Grunde dieser Mehraufwand, den wir dann eigentlich in den Planungen machen und das Wissen, wo wir uns auch gerne reinarbeiten, schlägt sich nicht in der Honorierung letzten Endes wieder. Also eigentlich bräuchte man viel mehr Hilfestellung. Es entstehen neue Berufe, die das zum Beispiel machen und die da, mit denen man kollaboriert dazu. Also Material hat sicherlich eine andere Formulierung heutzutage vielleicht, als es vielleicht noch vor 20 Jahren hatte.
Vor 20 Jahren sogar?
Ich würde es relativ kurz fassen.
Okay. Naja, ich glaube früher, das ist das abgezielt auf die 20, vor 20 Jahren, glaube ich, hat man über Material lässiger entschieden. Da war das eher so eine Art Bemusterung. Mhm. Und heutzutage guckt man, glaube ich, einfach in dem Überbau dessen nochmal genauer hin, wo kommt es her, wie wird es hergestellt, wie ist es verfügbar, ist es lokal verfügbar, muss ich es erst sonst woher transportieren. Und das ist ja, glaube ich, letzten Endes auch der Urkern dessen, warum man heutzutage über eine Materialangemessenheit spricht. Wird es zu stark verbraucht? Ist die Konstruktion viel zu üppig ausgelegt? Das ist einfach überproportionierter Verschleiß des Materials. Das ist also immer ich glaube, da konnte man, und das deckt sich auch ein bisschen mit meinen vor 20 Jahren, wie wir mal Architektur an der Hochschule studiert haben, da hatte Materialität viel stärker so diesen Ortsgenius am Ende noch und man hat das so ausgesucht, aber man hat über gewisse Herstellungsprozesse und Beschaffung nicht nachgedacht, sondern man hat stärker ästhetisch bemustert. Ja? Und das, würde ich sagen, ist ein Prozess oder eine Methodik, die man heutzutage ernsthaft eigentlich nicht mehr anwenden kann.
Und du sagst es jetzt auch gerade, wie ist dann eure Herangehensweise daran, das passende Material für eure Projekte zu wählen? Habt ihr dann, also kommt es so sehr spontan oder macht ihr euch da auch wirklich große Gedanken darüber? Worauf achtet ihr da?
Ja, ich glaube, jeder würde erstmal für sich unterschreiben, dass er natürlich immer für den jeweiligen Ort erstmal guckt, was an dem Ort, was ist da, auf was referenziert man da im Kontext, was ist die Bauaufgabe, was ist die konstruktive Idee. Also ich würde sogar sagen, dass im Schulterschluss mit dem Material die konstruktive Idee heutzutage viel stärker noch im Vordergrund steht. Also schon allein dessen, wie wir vorhin gemeinsam über Projekte diskutiert haben, haben wir schon immer geguckt, dass die Sinnhaftigkeit, was ist die konstruktive Idee im Zusammenspiel mit dem Material, total im Vordergrund steht. Und das ist auch der Prozess, den wir eigentlich im Entwurf total begleiten. Ne? Dass das am Ende ist es wie so eine Art Zoom-in, Ja, man fängt eben erstmal an mit der Setzung, mit dem Lesen des Ortes, mit dem, was ist im Kontext da Bestand, auf was nimmt man Bezug, sucht man den Kontrast, nähert man sich an. Ja, bis hin dazu bei Projekten, wo es dann eben auch wirklich darum ging, Auftraggeber in ihrer ureigensten Materialvorstellung, weil die kommen ja meistens mit so einem Bild und so einer These, die sehr materialgebunden ist, dann eben zu überzeugen, was wäre denn das, der schlüssigere Ansatz. Ja, und
ja. Das wäre früher einer der Hauptschlüssel, ist das Ökonomische, das Wirtschaftliche. Ist das heute immer noch so? Also spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja, das ist ganz total klar. Aber wie ist das sozusagen erweitert oder hat sich das verändert? Also wir sprachen ja gerade über das Politische. Nicht jeder Bauherr wird ja sagen, ja, Beton oder Holz oder wie auch immer kann ich nicht machen, weil das nicht zu meinem Ethos passt. Sondern es wird sicherlich erstmal auf den Preis geguckt.
Ja, schon der Preis, aber es ist auch oft so heutzutage, würde ich sagen, dass so eine extreme Ambivalenz zwischen den Baukosten und dem, was mal im Wettbewerb bestellt wurde, da ist. Also ich kenne eigentlich wenig Projekte heutzutage, die in der Auslobung nicht eine nachhaltige Bauweise bestellen. Und dann ab dem Moment, wo man eben ins Projekt starten darf, dann relativ schnell eben die steile Vision dann durch den Kostenrahmen eben erschlagen wird. Das ist ganz klar. Ne? Aber bestellt wird auf jeden Fall immer mit dem, was du gesagt hast, auch eben mit der Vision oder dem, ich will ja auch alles richtig, oder als Auftraggeber, man möchte ja auch alles richtig machen und man ordnet sich ein in eine allgemeingültige Diskussion und letzten Endes ist klar, der Preis, aber auch vielleicht teilweise diese Nichtverantwortung übernehmen wollen für eine vereinfachte Materialwahl, für eine Selektion, für eine vereinfachte Konstruktion, die nicht normgerecht ist. Da gehört auch unwahrscheinlich viel Mut von der Auftraggeberschaft dazu. Und klar, der Mut hat immer was mit dem Finanziellen natürlich auch zu tun, ob man so weit geht, dass man da den Mut überhaupt entwickeln kann. Aber eben auch dieser große, große Verantwortungsaspekt, gerade wenn man im öffentlichen Kontext baut, dass dann eben niemand die Verantwortung tragen will.
Hattet ihr das denn schon mal, dass aus der Bauherrschaftsseite oder Auftraggeberschaft Material auch wirklich in Frage gestellt wurde, nachdem ihr das auch geplant habt? Und vielleicht aus welchen Gründen wurde das dann gemacht? Also war das dann eine wirtschaftliche Frage oder auch eine ästhetisch-konzeptionelle?
Also,
oder seid ihr da immer sehr zuversichtlich mit eurer Materialwahl?
Nee, ich glaube, die erste schnelle Antwort ist, das Infragestellen von Material passiert permanent, wenn es um Reuse geht. Mhm. Da ist gerade die große Infragestellung, weil genau da im Grunde die Frage ist, welche Sicherheiten habe ich da, funktioniert das und geht das? Also das ist meistens
Gewährleistungsfragen.
So. Gewährleistungsfragen.
Hält das?
Das ist wenig, hält das und sonst was. Also da ist die eigentlich permanent da. Da kann man nur, wie gesagt, mit Beispielen kommen und die Erläuterungsketten sind sehr schwierig. Die zweite Fragestellung ist, wir tendieren dazu, weil es um Kosten ging vorhin in eurer anderen Frage, ist es so, wenn im Grunde eine Planung von einem Haus steht und die Materialhaftigkeit bestimmt wird, irgendwann kommt es zum Preis und dann will man ja das Haus realisieren, man will den Raum eigentlich als Shelter bauen letzten Endes und die haben auch Anforderungen an die Größen und so. Und wir haben ganz früher schon, eben vor 20 Jahren, als wir die ersten Projekte gemacht haben, dann im Grunde versucht sicherzustellen, das Volumen zu bauen, aber am Ende Materialien wegzulassen oder Schichten wegzulassen. Und zu sagen, okay, ihr habt in einem Nutzungsprozess, könnt ihr wieder Materialien dazufügen. Und dann gab es dann halt die ersten Häuser vor, weiß ich, in 2000ern, wo die halt auf und immer die Fragestellung hatten, ja, das sieht ja aus wie gerade im Rohbau. Das hieß dann immer bewohnter Rohbau. Und das erzeugt dann auch eine ganz andere Materialhaftigkeit. Das hat sich fortgesetzt in vielen Projekten, wo man im Grunde sagt, okay, das gibt das Material in der Rohheit, das einfach da ist. Und in der Nutzung werden sich da später vielleicht Schichten drüberlegen, die gar nicht da sind. Da kann man den Preis steuern zum Teil. Also wir haben den Bauherren, die dann später nach Jahren gesagt haben, ja danke, dass wir jetzt irgendwie hier den Betonfußboden lange hatten, aber die teuren Holzfenster, die unbehandelt waren aus Lärche, schätzen wir immer noch wert. Und gut, dass wir das so eingesetzt haben, also dass wir die Kosten umgeschoben haben zur richtigen Materialwahl. Und das ist natürlich schwieriger in größeren öffentlichen Bauvorhaben, was Ulrike versucht hat zu beschreiben, weil da werden gewisse Bilder erwartet. Und die Gesellschaft erwartet dann gewisse Fertigbilder. Und dann tendiert die Gesellschaft gerade heute dazu, dass die letzte Oberfläche Material vertäuscht, das es gar nicht ist. Nur damit dem Anspruch letzten Endes, dem Bild des Gebäudes Rechnung getragen wird.
Ist denn das Ausreizen von Materialeigenschaften, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, das Trimmen auf Höchstleistung einmal am Ende und bringt uns ein Hochleistungshybrid wie beispielsweise Carbonbeton irgendetwas?
Also wir sind erstmal gegen Carbonbeton aus dem Sinne, weil wir da wieder ein Komposit schaffen, die ich nie mehr auseinandernehmen kann. Also ich kriege den Stahl einfacher raus aus dem Beton als die Carbonfaser dann irgendwann. Das ist sicherlich ein Weg, gab ja immer wieder Entwicklungstendenzen von Material, wo man sich fragt, ist das der richtige Weg gewesen?
Aber wir sind doch gerade wieder so ein bisschen retro. Also weil man sagt, viel besser als ein massiver Mauerbergstein oder Ziegel oder sonst irgendwas. Also das reine Material, besser geht's nicht. Aber
nee, man kann auch Kompositmaterialien letzten Endes erfinden oder machen. Es geht immer darum, die Frage, welche Bauteile werden daraus hergestellt? Sind die im Einzelnen vielleicht auch wieder zerlegbar? Also das geht im Grunde, diese Materialgerechtigkeit heißt ja auch, kann ich eher schrauben, als vielleicht zusammenzuschweißen, um die Verbindungen von verschiedenen Teilen. Es geht also das gar nicht das Material als nur eben als Begriff der Ressource, sondern auch des Bauelementes. Und so, das Material wird dann auch zum Element und kann ich das eben wieder zerlegen. Da komme ich zu ganz anderen Ansätzen an den Punkten. Und da werden natürlich auch Technologien gefragt und da sollte viel mehr geforscht werden auf dem Gebiet, als alles aus einem Stück zu gießen.
Du sprachst vorhin von Bildern und vielleicht auch Versprechen von Bildern, Martin. Wie spielt denn, also welche Rolle spielt dann auch die Wahl der Materialien im Hinblick auf das Bild unserer Städte? Also wenn man auch vielleicht an früher denkt, wann auch immer früher auch dann ist, aber das entsprach natürlich einer gewissen lokalen Bereitschaft von Material. Heute hat sich das natürlich ein bisschen globalisiert. Werden wir vom Einsatz, der Gewinnung und dann vielleicht auch der Weiterverwendung von Materialien auch geprägt? Wie sieht denn ein Bild unserer Stadt aus, vielleicht, wo Material eine wichtige Rolle spielt? Große Frage.
Ich glaube, wir tendieren gerade zu so einer Vereinheitlichung von Materialnutzen, was du gesagt hast, Internationalisierung. Ich meine, wir brauchen bloß die Wettbewerbe durchzugucken. Man weiß nicht mehr, ob der Wettbewerb in Frankfurt und München oder in Hamburg war. Sind alles irgendwelche vorgehängten Fassaden in der Ähnlichkeit. Hamburg hat ja da früher mit Fritz Schumacher ganz andere Faszinosum gehabt, den Klinker gefeiert und letzten Endes den Stein als textiles Verweben und Texte wurden darüber geschrieben und das ist ja so ein Bild, was viele haben von hanseatischen Städten auch an den Punkten. Da waren halt wie die ganzen Hansestädte, die halt einfach wirklich im Ostseeraum lagen und so, da hatten Material eine Region geprägt und das hat man in anderen Gebieten auch, aber in der heutigen Anwendung, das muss man, glaube ich, ob man das gut findet oder nicht, in dieser Internationalisierung gibt es so eine Vereinheitlichung, leider. Und da die Identität zu erhalten ist, man sollte das erhalten, was in den Städten schon gebaut ist, was mal die Identität ausgemacht hat, mit dem halt im Wechselspiel gut umgehen und vielleicht auch mit den Materialien, die da sind, weiterarbeiten. Das könnte es ein bisschen stabilisieren vielleicht an den Punkten. Die wieder hervorholen und die Industrie dazu bewegen, mehr lokal zu produzieren und im Grunde lokale Ressourcen zu entdecken.
Also das kann die Industrie sicherlich, indem sie einfach auf die gleichen Materialien andere Muster draufpackt. Indem man dann da wieder, jetzt sind wir wieder bei der Oberfläche, dass der Beton dann oben im Norden rot wird und unten im Süden eher nach Putz aussieht. Wäre das eine Lösung?
Wäre die logische Antwort der Industrie sofort an der Stelle.
Genau. Nein, eher die Frage. Wir haben das Globalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite zurück zum Regionalen. Also es sind doch ja die Bewegungen. Kann man die irgendwie miteinander versöhnen?
Also wir sind ja Architekten.
Genau, aus Architektensicht natürlich, nicht aus Politiker oder aus Industriesicht.
Also ich finde, dass man das schon versöhnen kann, weil jetzt hast du das ja gerade so ein bisschen schwarz gemalt hier, der böse Beton, der dann immer ein anderes Antlitz bekommt, je nachdem an welcher Stelle.
Provokativ gemacht und
genau, du gehst das drauf hast du. Schön. Genau, ich wollte einfach ein bisschen eine Lanze genau für diese Architektur brechen, die aktuell uns ganz stark auch im Bauen, im Bestand eigentlich mehr und mehr eine Aufgabe für uns wird, so 70er-Jahre-Bauten, 60er-Jahre-Bauten, genau eben aus so einem elementaren Oberflächen heraus. Das sind ganz neue Aufgaben und das sind auch berechtigte Aufgaben, mit denen man die Identität dieser Gebäude, die vielleicht auch früher schon eine gewisse Abwehr hatten oder so ein bisschen Unnahbarkeit haben, trotzdem in ihrer Schlüssigkeit, wie sie eben industriell vorgefertigt wurden, dem ganz neue Aufgaben einzuschreiben, die weiter zu, also ich finde, das kann man heilen und muss es jetzt nicht so schwarz malen, dass das eine ist das böse Material, um es nochmal auf das andere, und jetzt kam hier Hamburg mit den Paradebeispielen der Klinkerarchitektur, glaube ich, ist nicht nur so diese reine Materialabhängigkeit, sondern es ist total der Aufgabe bedingt und kann auch sehr, sehr schöne Fortschreibungen eben erlangen.
Ich muss, weil ihr die Frage auf Städte und Material gestellt habt, widersprechen nochmal. Ich glaube, also Material und Bild einer Stadt, ich glaube, der Materialanteil vielleicht ist 30% an dem Bild der Stadt. Die anderen 70%, würde ich sagen, ist das Territoriale, wo die Stadt selber gelegen ist. Also was ist die Landschaft eigentlich, die das bringt? Was ist das Klima, was das bringt? Und ich glaube, das wandelt sich so ein bisschen zwar und oder zieht sich weiter. Da werden sich Städte sicherlich ändern. Aber das bestimmt viel mehr einen Charakter einer Stadt letzten Endes, als ob ich das jetzt aus Klinker baue oder aus Lehmstein baue oder an den Stellen. Das ist schon dabei. Aber das Städtische selber, die Qualität, die Enge der Häuser, der Blick, die Sonne, das sind einfach viel bestimmendere Merkmale. Also insofern müssen wir uns jetzt nicht die Hände im Kopf oder den Kopf in den Sand stecken und denken, die Städte werden jetzt alle gleich, das wird nie passieren.
Nee, ich glaube, das war auch eher so gemeint, dass man, was du auch am Anfang meintest, diese Homogenisierung vielleicht auch durch die Verbreitung von Materialien über das Lokale hinaus, also dass man überall mit Glas und Stahlbeton gebaut hat, das war ja auch so ein bisschen die Revolution der Großstadt, der Metropole, und ob man jetzt vielleicht sich nicht so zurückbesinnt, vielleicht auch weil die Ressourcen ja auch begrenzt sind, dass man eben wieder aufs Lokale gehen möchte, was hat das eigentlich für eine Relevanz? Auch wieder. Also ihr habt es ja auch teilweise jetzt schon beantwortet, aber vielleicht auch, wollt ihr das nochmal vielleicht auch auf eure Projekte oder auf eure Arbeitsweise, welche Rolle vielleicht auch das Lokale, das Regionale oder lokal kann ja auch sehr breit gefasst werden.
Ja, mir ist da eigentlich als erstes eingefallen, dass wir haben doch in der Hermannstraße da die Spore-Initiative gebaut und da wurde ja der wiederverwendete Klinker eingesetzt. Und das ist ja erstmal das, wo immer eine hohe Messlatte daran hängt, weil da eben eine Fassade mit wiederverwendeten Materialien, aber dann kommt ständig immer die Frage, achso, und dann kommt der wo hier direkt aus dem Kontext, und dann sagen wir, nee, der kommt natürlich nicht aus dem Kontext, der kommt aus Westdeutschland, schon fast, ja, also ganz, ganz aus dem Westen, und am Ende hat es in dem Sinne was damit zu tun gehabt, dass da eine gute Verfügbarkeit, eine super Organisation über einen Händler gegeben hat, der eben überhaupt in der Menge zertifiziert diesen Altklinker zur Verfügung stellen konnte. Und ich glaube, wenn wir zukünftig über lokales Baumaterial oder Wiederverwendung von lokalen Baumaterialien sprechen, dann ist es vor allen Dingen eine Frage der Logistik. Mhm. Ja, und dann sind immer alle ganz enttäuscht, dass es eben nicht von der vielleicht abgerissenen Kapelle aus dem Friedhof kommt, sondern dass es eben in der Ehrlichkeit wir dann sagen müssen, nö, der ist erstmal hier 500 Kilometer durch Deutschland gekarrt worden, und sicher wäre das der Anspruch gewesen, den regional zu haben, aber das gab es einfach nicht. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was ist lokal, woher kommt diese Wertschöpfungskette, ja, dann muss man da ein bisschen ehrlich sein, aber man kann, glaube ich, in der Zukunft darauf bauen, dass sich die Bauindustrie, aber auch alles, was um Material, Logistik und so weiter zu tun hat, um Katalogisierung, um sozusagen überhaupt einen bestellbaren und in einem Bauprozess sinnhaften Verfügbarkeit eben einen Fundus entstehen lässt, dass dann die Rolle des Lokalen nochmal viel, viel besser abgedeckt werden kann.
Ich glaube, da kann auch interessanterweise rein theoretisch, das werden wir als Architekten gefragt, da spielt die Politik eigentlich auch eine große Rolle an den Punkten. Also wenn ich heute zum Beispiel einen Fernseher kaufe, dann zahle ich einen Anteil an Steuern dafür, dass er danach wieder recycelt wird in dem Preis drin. Das heißt, wenn ich den dann wegbringe, da kriegt derjenige auch noch Geld vom Staat dafür. Der kriegt kein Reparaturgeld, sondern ein Recyclinggeld.
Und ein kleines Beispiel, in Bern zum Beispiel gibt es ein Bauteillager. Und wenn ich eine Restaurierung eines Hauses mache, dann gehe ich dorthin und kann im Grunde alte Bauteile und selbst Baumaterial, Klinker in anderen Formaten, kriege ich im Grunde zur Verfügung, um mein Haus dann im Grunde wieder zu reparieren. Also da wird im Rahmen der Denkmalpflege, werden da Strukturen aufgebaut, die Materialgerechtigkeit und Materiallokalität einfach behandeln, weil da gibt es Materialien, die gibt es zum Beispiel gar nicht mehr, gerade wenn es um Natursteinsanierung geht, die Brüche sind nicht mehr offen und so. Das heißt, da sagt der Staat oder die Stadt, ich fördere im Grunde das durch mein Materiallager. Also das ist dieses Querdenken im Grunde von Materialressourcen, könnte man auch in größeren Städten, in größeren Kontexten denken. Ich meine, wir haben ja Wertstoffhöfe bei der BSR hier zum Beispiel in Berlin oder so. Warum gibt es nicht solche Teile? Und dann hätte keiner davon uns irgendwas einzuwenden und würde das sogar als innovative Fundgrube benutzen, wenn ich zu solchen Punkten gehe und sage, okay, da kriege ich meinen Berliner Klinker, der wäre genauso in der Form da gewesen. Aber um das im Grunde aufzubauen, wir fördern alles Mögliche, jetzt gerade Elektroautos, warum fördern wir nicht einfach solche Punkte auch? Materialflüsse im Grunde auch zu beeinflussen an den Stellen.
Warum ist wahrscheinlich relativ klar. Ich habe vor 15 Jahren zum ersten Mal von den sogenannten Harvest Maps in den Niederlanden gelesen und war sehr überrascht, weil mir das da wirklich zum ersten Mal aufgegangen ist, dass es so etwas gibt, dass dann es Verzeichnisse gibt, wo man gebrauchte Materialien findet. Da kann man dann wirklich, es ist nicht ein zentrales Lager, sondern es sind dann, ist dann eine Region und da kann ich abklappern und da das Material zusammensammeln. Nun bauen wir halt nicht so, wie man es eigentlich machen sollte, nämlich dass man so baut, dass man mit dem baut, was verfügbar ist. Also nur diese Availability, die ist halt jetzt hier bei eurem Klinker-Projekt ganz klar eben nicht gemacht. Was mich damals übrigens auch bei Arno Lederer extrem enttäuscht hat, der dieses hoch ausgezeichnete Kunstmuseum unten im Süden gebaut hat. Ravensberg. Nee, Ravensburg. Nee, ich verwechsel es mal mit dem Spieleverlag. Da ist eine komplette Gebäudehülle aus gebrauchtem Klinker gebaut worden. Damit sind auch alle rausgegangen und haben das gefeiert. Und darum hat es auch, glaube ich, den Deutschen Architekturpreis gekriegt. Und ich glaube, relativ kurz danach kam dann raus, dass das Zeug aus Belgien rangekarrt wurde. Und dann wurde natürlich auch sofort geschrien, ja, das ist ja gar nicht gut. Und die CO2-Werte und überhaupt und das ganze, die ganze Energie, die es braucht, etc., etc., um das da hierhin zu transportieren. Schaffen wir das jemals hier in Deutschland, dass wir als Hightech-Land, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass wir da hinkommen.
Ich finde das wirklich interessant. Ist das nicht ein bisschen eine viel zu einfache Kritik, deswegen das Gebäude nicht mehr zu feiern?
Nein, nein.
Also, weil keiner.
Es wurde wegen der gebrauchten Ziegel gefeiert.
Genau, aber trotzdem nur, weil die gebrauchten Ziegel halt jetzt von weit weg gekommen sind. Also jedes Teil, was sonst in einem Gebäude eingebaut wird, kommt entweder sogar aus Übersee oder im Holzbau kommt es auch aus sonst woher. Also
leider. In Ravensburg gibt es Ziegeleien tatsächlich, also wären die Wege kurz gewesen.
Na gut, aber es geht ja darum, und das war ja das gleiche Thema, warum ich das ja vorhin auch wirklich so ernsthaft und ehrlich angesprochen habe bei der Spore, darum diesen Altklinker verfügbar zu haben. Den gibt es ja. Und das ist doch genau das Thema, was ich vorhin meinte. Da muss man das doch nicht sofort schwarz malen. Es geht immer darum, dass wir uns in Prozessen annähern zu einer besseren Bauzukunft. Und wenn wir jedes Projekt, was jetzt wirklich diese Anstrengung ja schon gemeistert hat, das da in einer großen Fläche zu verwenden, dann schon wieder deswegen schwarz mal nur. Also das finde ich auch ein bisschen eine zu plakative, zu einfache Art, heutzutage übers Bauen leichtfertig zu kritisieren. Und das hat sich ja ziemlich aufgeschaukelt, sage ich mal so kurz nach Corona, wo so gefühlt jeder, der mit Beton gebaut hat, war so total unten durch, ja, und überhaupt diese angemessene Bewertung auch darüber, was ist denn jetzt nachhaltig, was ist denn eine smarte Konstruktion, was macht denn das Haus überhaupt da so wertig, musste solchen plakativen Argumenten weichen. Und Gott sei Dank erholt sich das Ganze ja ein bisschen. Aber ich finde eben genau das, was du gerade erzählst, wusste ich gar nicht, dass das damals da so verhämt wurde. Finde ich irgendwie schwierig. Finde ich schwierig, weil es uns insgesamt nicht weiterbringt. Ja.
Wir hatten, musste ich jetzt kurz drüber nachdenken, für unsere Holzausgabe letztes Jahr hatten wir eben viel über Holz und da fehlt auch eben das Thema der Angemessenheit. Und das war uns ganz wichtig, auch im Rahmen dieses Heftes, nicht Projekte zu wählen, die aus Holz, sondern eben die angemessen aus Holz oder die sozusagen mit Holz gebaut wurden, weil es einfach Sinn macht, was auch immer das vielleicht auch bedeutet. Aber vielleicht ist das eben ja auch die neue Nachhaltigkeit, über Material wirklich ganzheitlich zu denken und nicht ein Material rauszupicken, was vermeintlich alles kann oder alles können muss. Das ist ja auch eine große Erwartungshaltung an manchen Materialien. Und es ist auch gut und richtig, dass man auch handwerklich neu entdeckt oder wiederentdeckt, was vielleicht auch Techniken sind, die eben auch mit Materialien wie Holz oder Lehm, die auch schon immer eingesetzt wurden und gleichzeitig eben auch trotzdem noch bewusst mit den neueren, sage ich mal, in Anführungsstrichen Materialien, die wir ja heute, wie du auch gerade schon meintest oder vorhin meintest, ja auch in unseren Beständen zum Beispiel auch finden, wenn es um Umbau geht. Vielleicht ist das ja auch die neue Ansatzweise, um Material wirklich auch im Sinne des, ja, des Zyklus irgendwie zu denken, der Nachhaltigkeit, dass man da irgendwie die Angemessenheit findet. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
Mhm. Ja. Ja, perfekt. Aber wir sind noch nicht am Ende.
Oh, ich dachte,
mehr oder weniger gleich. Es gibt noch ein Thema, was wirklich ein großes ist. Abfall hängt ja am Material. Also da haben wir ein sehr schwieriges Verhältnis zum Abfall, was sich so langsam so ein bisschen verändert. Abfall ist ja erstmal etwas, was wenn es von der Baustelle das Material runtertransportiert wird, dann muss es deponiert werden. Diese Regel gibt es, solange es da liegen bleibt, kann man noch irgendwas damit machen, was auch immer man damit machen kann. Brauchen wir da etwas und was können Architekten mehr oder weniger da vielleicht verändern, dass man von diesem negativ besetzten Begriff des das Material ist Abfall, dass man da runterkommt?
Also ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, weil für uns gibt es den Begriff Abfall eigentlich gar nicht.
Für euch nicht?
Nee.
Aber den gibt es doch, den Begriff.
Ja.
Bauabfälle.
Also weiß ich nehme mir auch den Kaffeesatz aus dem Büro mit und kipp den in den Garten. Das ist auch kein Abfall. Also deswegen, also dieses Abfalldenken, das ist, vielleicht ist es generationsbedingt, aber wir sind eigentlich, ich will jetzt nicht sagen abfalllos aufgewachsen, aber Abfall, das ist so ein Wort, das...
Aber ihr seid damit konfrontiert.
Im Termini, sage ich mal, bei uns gibt es das gar nicht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auch Bestandsbauten haben, da versuchen wir auch im Grunde so viel wie möglich vom Bestand im Grunde zu erhalten. Daher ist der Abfall schon mal wieder reduziert. In dem Sinne der Materialwahl... jetzt sind wir nicht so wie Leverenz, der wurde verboten ist, den Ziegel zu schneiden. Der muss im Ganzen bleiben, weil da könnte ja ein halber Ziegel übrig bleiben, was jetzt auch Abfall vielleicht dann wäre. Aber da stehen wir erstmal nicht als Problemfall gegenüber, weil wir versuchen im Grunde aus vielen Dingen vieles zu machen. Und wir sehen eigentlich manchmal auch im Abfall halt eben einen Wert. Und
das versuchen wir reinzubringen. Also wie ich eure Frage verstehe, zielt es ja eher darauf ab, wie können wir ein Gebäude einfach so entwickeln in seiner Konstruktion, dass eben jedes Material gar nicht zum Abfall wird, sondern eben, dass man nicht mehr komposit arbeitet, dass man eben nicht alles ineinander clasht, sondern dass die Fügungen so funktionieren, dass eben gar kein Abfall entsteht, oder? Ich meine, das ist ja so diese Maßgabe unter dem, wie man Abfall begreifen würde, im Sinne, wenn das Gebäude mal abgebaut, rückgebaut, umgebaut und so weiter wird. Ja, das ist ja die, ich glaube, das ist ja.
Das hat vielleicht auch was mit Wertigkeit steht. Vielleicht zu tun, irgendwie, wo der Abfallbegriff, wo der Abfallbegriff herkommt, war interessant, weil wir ja auch, ihr seht das ja selber hier im Büro, da ist eine Tür eingebaut, die ist so wertig, dass man sie nie im Abfall werfen würde, weil sie einfach schon in der Herstellung so wertig ist. Dass ich glaube, wir versuchen halt bei vielen Dingen, die wir auch selber machen, dem eine Wertigkeit in einem Material Bedeutung zu geben, die dann einfach dich gar nicht dazu bewegen würde, dass das zum Abfall wird. Wenn es kaputt wird, wird es repariert, dann gibt es einen Kern noch irgendwie an der Stelle, was ein großes Thema beim Material ist auch. Wie sind Materialien reparabel oder wenn sie gebaut sind? Und das ist so ein Verständnis. Die Stühle, auf denen ihr sitzt, die kann man zerlegen in Einzelteile und kann man auch wieder reparieren und so. Daher ist das der Abfall, da würde man jetzt nie auf Abfall kommen. Den Stuhl würdest du nicht wegwerfen. Das geht gar nicht an den Stellen. Und das war auch bei der Spore so, dass der
Bauherr selber denn Dinge, die in das Haus kamen, genauso bewertet hat. Also da ist jedes Objekt, was er reingestellt hat, es waren Teile, die eben vielleicht für manche Abfall waren, aber die hat er repariert, die hat er reparieren lassen und die haben eine kulturelle Wertigkeit. Und ich glaube, wir sollten viel mehr an wertigen Dingen arbeiten, weniger machen und dadurch wird sich der Abfallbegriff auch ändern. Also der Abfall ist ja, kommt dadurch zustande, weil einfach immer mehr industriell produziert wird in Massen und dann hat man im Grunde, irgendwann kauft man nur noch die Form und gar nicht mehr den kulturellen Wert irgendwie eines Gegenständes und das war wie Tomaten, die dann keinen Geschmack hatten, nicht mal nach Tomate geschmeckt hatten, aber wir hatten viele Tomaten und da entsteht halt Abfall dagegen und ich glaube, das hat, dem versuchen wir so ein bisschen zu umgehen, einfach wir haben da irgendwie Waschbecken, die wir da drin sind und die haben aber damals schon eine Wertigkeit gehabt, hatten und deswegen bestehen die auch weiterhin. Also ich glaube, das hat ein bisschen was mit dieser industriellen Massenproduktion zu tun und der Qualität letzten Endes der Dinge, die gebaut werden.
Definitiv. Und auch das, was Ulrike ja gerade sagte mit der Trennbarkeit. Ne? Also es ist ja sehr viel Komposit und bevor ich das auseinander trenne, was ich könnte, aber was natürlich sehr zeitaufwendig, sehr materialintensiv, sehr energieintensiv und am Ende dann eben teuer ist, kaufe ich es lieber neu. Und das ist ja bei vielen, vielen Dingen, die wir haben, also du hast gerade den Fernseher angesprochen, den zu reparieren, würden sich die meisten weigern. Das wissen wir auch. Also Handwerker, Betriebe, die machen das nicht. Die sagen, kauf den neuen. Ist günstiger. Geht schneller.
Na, ich finde, es hat aber auch was, vielleicht kommen wir da jetzt ein bisschen weg vom Material, aber irgendwie ja auch nicht. Aber ich finde, es hat auch was mit der jeweiligen DNA eines Gebäudes zu tun. Also wir machen gerade ein Projekt zusammen mit der Montagsstiftung. Da geht es darum, in Nürnberg ein bestehendes altes Bürogebäude, was, also das hat von der Materialität ein Traggerüst aus Stahlbeton. Das sind teilweise nicht mal Fertigteile, das ist Ortbeton. Also es trägt in sich eigentlich all das, wie man vielleicht jetzt normalerweise im Sinne der Unterteilbarkeit oder der Trennbarkeit gar nicht planen würde. Aber die Grundstruktur dieses Gebäudes, und das ist ein totaler Typenbau, das ist auch irgendwo vielleicht ein industrieller Ansatz, das wurde einfach in Deutschland x-mal dieser Typus Bürobau abgemetert. Aber die Besonderheit da liegt ja darin, dass eigentlich diese sehr, sehr robuste Grundkonstruktion extrem gut weiterschreibbar ist. Ja, und ich finde, da steht so ein bisschen diese Grundverurteilung von Materialität und sozusagen die Fortschreibung des Gebäudes in die Zukunft, steht da gar nicht so im Widerspruch, obwohl es das eine böse Material, aber auf der anderen Seite so eine Resilienz an den Tag legt, dass es einen robusten, in der Grundstruktur extrem robusten Grundrohbau haben und es eigentlich relativ einfach ist, das jetzt in dem Sinne, soll es ein Schulbau werden, in eine komplett andere Typologie zu beschreiben.
Ich glaube, böse wird ein Gebäude ja nur, wenn es dann neu in Stahlbeton erstellt wird oder es wird abgerissen. Also dann ist es sozusagen negativ, wenn man es weiter nutzt, genau. Weil es robust ist, ist ja im Grunde genommen perfekt. Denn,
ja, aber das hat man ja damals, als man das Gebäude neu gebaut hat, auch nicht unter dem Parameter betrachtet.
Genau.
Ja, und damals, das wollte ich nur sagen, dass ja in gewisser Weise Materialität dann auch über seine Robustheit erst viele, viele Jahrzehnte später beweist, dass es eigentlich das Richtige ist. Und, ne, und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit immer dieser plakativen Kritik und Bewertung von dem, wie baut man denn in der Zukunft? Ja, und dass immer so sehr, sehr einseitige Argumente einfach an den Tag gelegt werden. Ich glaube, da haben wir in dem, was ihr fragt, wie kann man das weiterspinnen? Wie wird sozusagen sich das zukünftig auch in der Angemessenheit von der Materialität entwickeln? Sowohl mit dem logistischen Thema, was wir vorhin hatten, wieder zu verwenden, aber eben auch wirklich dieses Neudenken von Struktur, die da ist und weiter fortzuschreiben, das ist eigentlich ja super spannend und ich, von daher ist vielleicht so die Brücke zur Ausgangsfrage, haben wir das verlernt? Ich glaube, die Ansprüche haben sich verändert, aber wir lernen viel, viel mehr jetzt in Zukunft daraus.
Danke, ein schönes Schlusswort, ja, aber wir haben noch eine Schlussfrage.
Wir haben noch eine Schlussfrage, vielleicht schließt sie auch so ein bisschen daran an, man reflektiert sich ja vielleicht auch immer mal wieder gerne. Vielleicht könnt ihr auch da auch kurz und knackig drauf antworten, würdet ihr noch einmal von vorne anfangen können, was Material angeht? Was würdet ihr vielleicht ganz anders machen oder sagt ihr, eigentlich lernt man, wie du gerade meintest, schon immer dazu und ihr habt alles richtig gemacht?
Wir haben nicht alles richtig gemacht, wir würden aber nicht nochmal von vorne anfangen wollen.
Bloß nicht.
Oh, anstrengend.
Genau. Nein, weil ich glaube eben, also einmal will man ja nie zurückblicken, es ist so anstrengend und dann denkt man, all die Steps will man nicht nochmal machen, aber gerade das, was ich vorher gesagt habe, ich habe ja immer das Gefühl, dass jedes Projekt, was wir machen, ist so ein Neuanfang, weil man es immer anders liest und deswegen, ich weiß es gar nicht, ich kann die Frage nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten, weil das ist alles so im Fluss, schönerweise ist es so im Fluss und sind immer neue Herausforderungen, neue Ansprüche, neue Zeiten.
Neue Materialien.
Ja, oder also neue alte Materialien. Komischerweise sind es gar nicht so neue Materialien. Deswegen haben wir, glaube ich, auch schnell abgebogen bei den neuen Erfindungen von Hightech und überoptimierter Materialität und so weiter. Weil ich glaube, das hat absolut seine Berechtigung. Aber es ist, glaube ich, in dem Kontext, in dem wir arbeiten und wie wir weiterentwickeln, ist das nicht die erste Frage, dass man so Sachen so übermäßig konditioniert.
Super. Jetzt doch noch vielleicht die allerschwierigste Frage zum Schluss. Was verbirgt sich denn hinter AFF?
Ein Kollektiv aus Architekten, die zusammenarbeiten und Architektur machen.
Ein Kollektiv finde ich gar nicht. Das ist ja ein K irgendwo.
Ja.
Okay.
Das ist das Rätsel.
Also es bleibt geheimnisvoll. Das ist schön. Gut.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Danke für eure Zeit.
Danke für eure Fragen.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.